Dann begrüße ich Sie noch einmal ganz offiziell zu dieser Vorlesung. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben bei der Frage, angenommen, wir sind in der Lage, das Single-Source-Shortest-Path-Problem zu lösen, das heißt, die Abstände jedes Knoten von einem Startknoten auszurechnen, dann ist die Frage, hilft uns das möglicherweise, um zwischen allen Paaren von Knoten den jeweiligen Abstand zu berechnen. Und eine triviale Möglichkeit haben wir bereits kennengelernt, oder vielleicht ist sie gar nicht so trivial, jedenfalls eine Möglichkeit haben wir bereits kennengelernt. Wir gehen halt der Reihe nach die Knoten durch, machen jeden zum Startknoten und lösen dann von diesem Startknoten aus jeweils dieses Single Source Shortest Path Problem. Und es führte dann dazu, dass wenn wir in unserem Graphen auch negative Kantengewichte haben, dass an Kosten entstehen n mal, so viele Knoten gibt es, n mal m, also n Quadrat mal m als Gesamtkosten für das Verfahren. Und das kann relativ teuer sein. Erinnern Sie sich daran, m kann ungefähr n Quadrat groß sein. Und in dem Fall hätten wir n hoch 4. Und das ist eine gewaltige Zahl. Okay. Und da hatten wir dann gedacht, vielleicht könnten wir das zumindest ein bisschen verbessern, indem wir eine Art von Vorberechnung machen und dann eben nicht mehr Bellman fortlaufen lassen müssen, sondern nur noch Dijkstra. Und wenn wir das machen, würden wir stattdessen auch n mal Arbeit leisten müssen, und aber nur n mal Dijkstra plus den Aufwand für die Vorberechnung. Also n mal Dijkstra, das wäre n Quadrat log n. Und dann käme dann eben noch n mal m dazu. Und dann hofft man, dass die Vorberechnung vielleicht auch nicht viel teurer ist als dieses hier. Und dann hätte man eine solche Laufzeit. Und wenn Sie diese beiden Laufzeiten vergleichen, dann sehen Sie, dass das schon gewaltig anders ist. Denn selbst wenn es quadratisch viele Kanten gibt, dann haben wir nur n hoch 3 zu zahlen und plus n Quadrat mal log n, was weniger ist. Ja, und noch den anderen Extremfall, wenn die Anzahl der Kanten ungefähr linear ist in der Anzahl der Knoten, dann wäre die verbesserte Laufzeit n Quadrat log n und die naive Laufzeit n hoch 3. Und einen linearen Faktor durch einen logarithmischen Faktor zu ersetzen, macht einen gewaltigen Unterschied. Okay, also das hier ist unser Ziel, wo wir hinsteuern wollten. Und wir hatten auch eine Idee, nämlich die Idee, wir machen irgendwie so eine Vorberechnung und dann skalieren wir die Kantengewichte um, sodass aus die negativen Kantengewichte verschwinden. Und natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wenn einfach nur die negativen Kantengewichte wegzumachen, ich meine, ich kann einfach die Vorzeichen streichen, ja, wäre eine triviale Möglichkeit, dann würde aber irgendwie die kürzeste Wege, die wir dann finden würden, wären in keinem Verhältnis zu denen, die wirklich die kürzesten Wege sind. Wir müssen also aufpassen, dass die kürzesten Wege irgendwie nicht verfälscht werden. Und vielleicht die Vorzeichen zu streichen ist ein bisschen zu platt, aber vielleicht könnten wir einfach das so machen, indem wir überall eine Konstante dazu addieren. Also hier zum Beispiel im linken Ding, da gibt es hier so eine minus 1. Und wenn wir einfach 1 überall zu den Kanten dazu zählen, dann würden alle Kanten nicht negativ sein. Ja, das wäre, dann käme man hier also zum Beispiel auf die 0 und aus der 2 würde eine 3 werden. Auch ein einfaches Verfahren. Frage, ist das irgendwie vernünftig? Und die Antwort ist natürlich, ist es nicht hundertprozentig vernünftig. Es könnten dadurch neue was vorher ein kürzester Weg war, ist nachher möglicherweise nicht mehr ein kürzester Weg. Warum? Weil wenn ein Weg länger ist, dann ist intuitiv gesehen ein größerer Betrag dazugezählt worden. Ja? Also dadurch wird der teurer. Potenziell werden, also Wege mit vielen Kanten werden potenziell teurer als Wege mit weniger vielen Kanten. Und hier in diesem Falle gibt es zum Beispiel einen Weg der Länge 1 vom Knoten 0 zum, von hier, gibt es hier rüber einen Weg der Länge 1, der hier eine direkte Kante mit Kosten 2 hat. Und der kürzeste Weg ist aber nicht dieser, der am wenigsten Kanten enthält, sondern der andere, der den Umweg nimmt über die Kante mit den negativen Kantenkosten einbezieht. Und dann kommt nämlich raus 1 plus minus 1 plus 1 und das ist insgesamt 1. Ja, also der mit mehr Kanten, der Weg ist der kürzere. Und wenn wir jetzt, nachdem wir die Skalierung gemacht haben und wir dann ausrechnen, wie viele Kosten an diesem längeren Weg entstehen, dann entsteht dann halt, müssen wir im Prinzip, weil es der Weg drei Kanten hat, werden die Kosten um 3 erhöht. Und wo wir vorher 1 hatten, hätten wir dann entlang dieses Pfades die Kosten 4. Und dadurch wird plötzlich ein anderer Weg der kürzeste Weg. Ja, also indem wir das kürzeste Wegeproblem für den transformierten Graphen lösen, ist es überhaupt nicht klar, wie wir das zurückrechnen können auf eine Lösung des ursprünglichen Problems. Also das war keine gute Idee. Also müssen wir überlegen, ob wir eine bessere Idee haben könnten. Und es gibt eine bessere Idee, und das ist die Sache, dass wir ein Knotenpotential einsetzen. So, was ist ein Knotenpotential? Das ist irgendeine Funktion, die jedem Knoten einfach einen Wert zuordnet. Der kann positiv sein, der kann negativ sein, aber es ist halt irgendein fester Wert, der an jedem Knoten nun sitzt. Ja? Wie wir dieses Potential wählen, das ist dann nachher eine Frage der Anwendung und darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber angenommen, wir hätten so eine Abbildung, dann könnten wir mit dieser Abbildung auf eine ganz bestimmte Weise die Kantenkosten transformieren. Und zwar machen wir das so, dass wir, wenn die Kante von V nach W geht, dass wir zu den ursprünglichen Kosten der Kante das Potential von V dazu zählen und das Potential von W abziehen. Okay? Und dann behaupte ich, wenn ich die kürzesten Wege ausrechne bezüglich dieser transformierten Kantenkostenfunktion, dann erhalte ich dieselben kürzesten Wege. Das heißt, wenn nachher die Kosten eines Wegs kleiner sind als die Kosten eines anderen Wegs, dann waren auch die ursprünglichen Kosten von dem ersten Weg kleiner als die ursprünglichen Kosten von dem zweiten Weg. Ja? Wenn das für alle Paare von Wegen P und V gilt, dann heißt es, dann können wir daraus schließen, dass der kürzeste Weg, den wir finden, tatsächlich auch in einem transformierten Ding finden, gleich dem kürzesten Weg ist im ursprünglichen, bezüglich der ursprünglichen Kantenkosten. Und warum ist das der Fall? Warum ist das der Fall? Hat da irgendjemand eine Idee? Naja, schauen wir uns einfach an, wie sich die für diese transformierten Kantenkosten, wie da die Kosten eines Weges P berechnen. Also nehmen wir an, dieser Weg P führt durch die Knoten V1 bis VK, V1 der Startknoten, ja? Wie bitte? Phi ist irgendeine Funktion, die jedem Knoten irgendeinen Wert zuordnet. Und wir machen hier eine Aussage für jede solche Funktion. Für jede solche Funktion können wir die Kantenkosten entsprechend transformieren. Und dann ist es immer, das ist die Aussage. Egal wie wir das Phi wählen, es kommt immer etwas heraus, was die Kürzestheit von Wegen erhält. Und es ist sogar noch, wir werden hier gleich noch ein etwas stärkeres, wenn ich den Beweis hier zu Ende gemacht habe, das ist ungefähr in 2 Minuten, dann werden wir noch ein stärkeres Resultat sehen, dass wenn wir die Kosten des kürzesten Weges ermitteln, bezüglich der transformierten Kosten, können wir daraus die Kosten zurückrechnen, die der ursprüngliche Weg gehabt hätte. Ja? Und dadurch ist es letztendlich dann wurscht, ob ich in dem transformierten oder in dem ursprünglichen Graphen das ausrechne. Okay? Dazu, dieses noch stärkere Eigenschaft eigentlich einzusehen, schauen wir uns deshalb jetzt nochmal genau an, wie sich jetzt die Kosten bezüglich dieser transformierten Kostenfunktion für einen Pfad P ergeben. Ja? Nochmal, der Pfad P, nehmen wir an, der läuft halt durch Knoten V1 bis VK durch und dazwischen gibt es eben diese Kanten V1 nach V2, V2 nach V3 und so weiter. Ja? Und dann sind die Kosten natürlich einfach definiert als die Summe der Kosten der Kanten, die da drin vorkommen. Und jetzt machen wir einfach das, was wir immer machen, wenn wir da irgendwie versuchen, etwas zu verstehen. Dann schauen wir uns einfach an, wie sind diese Kosten denn definiert? Und die sind halt so definiert, dass ich immer erst einmal dazugebe die Kosten des Startknotens und dann abziehe die Kosten des Endknotens. Wenn wir zwei aufeinanderfolgende Kanten jetzt betrachten, dann steht in der Mitte minus Potenzial von dem Zielknoten plus Potenzial von demselben Knoten, weil der Endpunkt von der einen Kante ja mit dem Anfangspunkt der nächsten Kante übereinstimmt. Das heißt, bei dieser Summierung fallen die Potenziale der Zwischenknoten einfach alle weg. Und das heißt, ich könnte auch einfach denselben Wert erhalten, indem ich einfach nur die ursprünglichen Kosten der Kanten auf dem Weg aufaddiere und dann dazugebe das Potenzial des Startknotens und abziehe das Potenzial des Zielknotens. Das ist das, was hier steht. Okay? Und jetzt sehen wir natürlich, wenn ich zwei Wege habe, die beide von V1 nach VK gehen, dann wird ja dasselbe bei beiden dazugegeben bzw. abgezogen. Und damit, wenn C von diesem von so einem Pfad P deshalb kleiner ist als C von einem entsprechenden Pfad Q, dann ist das auch der Fall für dieses C-Quer von P und Q. Okay? Und nochmal, wenn wir jetzt dieses C-Quer, also meinetwegen die Kosten des kürzesten Wegs jetzt berechnet haben, die gequerten Kosten, wie rechne ich dann die Kosten des kürzesten Wegs im ursprünglichen Knoten aus? Naja, ich gebe das Potenzial des Zielknotens dazu und ich ziehe das Potenzial des Startknotens ab. Und dann habe ich das C wieder zurückgerechnet. Aus dem transformierten Problem. Okay, kann man das verstehen? War jetzt keine so super schwere Sache. Also das heißt, ich habe Ihnen natürlich nach wie vor nicht verraten, wie man dieses Potenzial, welches Potenzial man denn da wählt. Und hier dieses ist ja auch gar nicht garantiert, dass diese transformierte Kostenfunktion jetzt schöner ist als die ursprüngliche Kostenfunktion. Das heißt, eigentlich ist jetzt unsere Aufgabe so: Finde ein Potenzial so, dass die transformierte Kostenfunktion nicht negative Werte hat. Ja? Und das geht nicht immer, aber das geht zumindest unter der Annahme, dass der Graph keine negativen Kreise hat und alle Knoten von S erreichbar sind. Ja? Wenn das der Fall ist, dann könnte ich nämlich diesen Bellmann fortlaufen lassen, von dem Startknoten S aus einmal, das ist sozusagen ist Teil dieses Präprocessing-Schritts, und der liefert mir dann für jeden Knoten einen endlichen Abstand zu S. Und warum funktioniert das nicht, wenn ich negative Kreise habe? Ja, wenn ich negative Kreise habe, dann kann ich natürlich auch den Bellmann fortlaufen lassen von diesem Startknoten S aus. Dann kriege ich aber für manche Knoten einen Wert minus unendlich. Und minus unendlich ist jetzt in dieser Potentialfunktion nicht wirklich vorgesehen. Ja, also diese Werte, die ich an Potenzial, die ich einem Knoten zuordne, die müssen natürlich immer endlich sein. Das heißt, in dem Moment, diese Art von Preprocessing, ich habe noch nicht, Ihnen noch nicht genau gesagt, wie das da, ob das, das tatsächlich irgendwie etwas bringt, aber angenommen, wir würden so etwas einsetzen und dann den Abstand als Potenzial benutzen, dann geht das natürlich nur, wenn dieser Abstand immer endlich ist. Okay? Und jetzt müssen wir uns nur noch vergewissern, dass, und jetzt behaupte ich zusätzlich, also unter diesen Bedingungen, diesen beiden grünen Bedingungen, ist dieses Potenzial für jeden Punkt Knoten V endlich. Und jetzt behaupte ich dann zusätzlich, dass dann auch die transformierte Kantenkostenfunktion immer größer gleich Null ist. Naja, okay. Warum ist das der Fall? Naja, wir betrachten uns irgendeine Kante von V nach W. Und dann haben wir, und wir betrachten die Distanz, und dann gilt die folgende Ungleichung. Wenn ich die Distanz von zwischen S und W, die ist natürlich höchstens so groß, möglicherweise aber kleiner, als die Distanz eines Weges, der über V geht. Ja, und die Distanz eines Weges, des kürzesten Weges, der über V geht und nach W führt, ist halt gerade Distanz von S plus, zwischen S und V plus die Kosten der Kante. Ja, und das ist eine obere Schranke für die Entfernung von W vom Startpunkt. Und damit gilt diese Ungleichung hier. Und aus der, wenn ich jetzt von dieser Ungleichung ausgehe und dann auf beiden Seiten dieses W hier abziehe, dann kommt das hier rüber, dann habe ich auf der linken Seite gerade die Kosten, die transformierte Kostenfunktion, oder den Wert, den die transformierte Kostenfunktion für die Kante W liefert, nämlich alte Kosten für E plus Potenzial des Startnotens minus Potenzial des Endnotens. Ja, und das ist dann größer gleich Null, was wir beweisen wollten. Okay? So, also wir sehen jetzt hier, wir nehmen, da an dieser Einschränkung kommen wir jetzt nicht vorbei. Diese Einschränkung, dass der Graph keine negativen Kreise hat. Wenn das aber keine negativen Kreise hat, dann habe ich immer noch die zusätzliche Einschränkung, dass jeder Knoten vom Startknoten aus erreichbar sein muss. Das ist natürlich, dass es so einen Knoten gibt, muss nicht gegeben sein. Ja, wir haben irgendeinen gerichteten Graphen und wir sind ja gerade interessiert an den Abständen zwischen je zwei Knoten und da kann es sehr wohl verschiedene Bereiche im Graphen geben, die nicht voneinander zueinander von einem gemeinsamen Knoten S erreichbar sind. Aber das kann ich reparieren, indem ich sozusagen einen künstlichen Startknoten einführe, das ist dieses S, einen neuen Knoten S, und dann füge ich künstlich Kanten von diesem Startknoten zu jedem anderen Knoten V hinzu. Und die Kosten von diesem Knoten, die sind von diesen Kanten S nach V, die mache ich irgendwie vernachlässigbar, mache ich alle gleich Null. Okay? Auch dann habe ich gewissermaßen erzwungen, dass alle Knoten von S aus erreichbar sind und ich kann deshalb von diesem neuen Startknoten S aus mit Bellman-Ford alle Abstände berechnen und dann benutze ich diese gefundenen Abstände jetzt als Potenzial. Und dann berechne ich alle Abstände. Dann benutze ich das als Potenzial, erhalte einen Graphen, wo alle Kantengewichte, nicht negativ sind, zumindest alle Kantengewichte, außer denjenigen Kanten von dem Startknoten zu einem anderen Knoten, aber diese Kanten, die kann ich nachher wieder wegwerfen, die brauche ich nicht, weil ich mich ja nur interessiere für Wege zwischen Knoten des ursprünglichen Graphen. Und dieser Hilfsknoten S, den werfe ich, nachdem ich das Potenzial ermittelt habe, dann sofort wieder weg. Okay. Und dann, das wäre das. Dann haben wir also jetzt, dann haben wir also einen Graphen mit nicht negativen Kantenkosten. Und da kann ich jetzt für je, da kann, gehe ich jetzt so vor, wie wir, wie ich das eingangs mir ausgedacht hatte, dass ich einfach der Reihe, durch die Knoten durchgehe, jeden Knoten einmal zum Startknoten mache und von dort aus mit Hilfe von Dijkstras Algorithmus die Entfernung zu jedem anderen Knoten ermittle. Und nachdem ich das getan habe, rechne ich aus diesen Kosten, aus diesen Entfernungen von je zwei Knoten V und W die ursprünglichen Entfernungen wieder zurück, indem ich eben das Potenzial des Zielknotens dazu zähle und das Potenzial des Startknotens abziehe. Und schauen wir uns an, wie das jetzt hier in diesem Beispiel, in einem kleinen Beispiel funktionieren würde. Das war dieses Beispiel hier. Naja, zuerst einmal fügen wir einen neuen Knoten hinzu, diesen künstlichen Knoten S. Dann bestimmen wir die Entfernung von S zu allen anderen Knoten. Das liefert uns diese Entfernungen. Zum Beispiel zu dem Knoten von S nach C ist gerade minus 1. Die Entfernung von S nach D ist 0. Die Entfernung von S nach B ist ebenfalls 0. Und die Entfernung von S nach A ist ebenfalls 0. Also überall kommt 0 raus als Potenzial. Nur am Knoten C ergibt sich das Potenzial minus 1. Okay, und dann können wir dieses Potenzial jetzt benutzen, um entsprechend die Kantengewichte, die Kantenkosten zu transformieren. Und das heißt, immer müssen wir die Kosten des Startknotens nochmal dazugeben und die des Endknotens abziehen. Und insbesondere bedeutet das dann für diese Kante hier von D nach C, dass ich 0 dazu zählen und minus 1 abziehen muss und damit ergibt sich insgesamt die neue Kantenkosten minus 1 plus 1 und das ist dann 0. Und alle anderen erhalten? Nein, dann die ausgehende Kante von C nach A, können wir gerade nochmal zurückgehen, von C nach A, die hatte vorher Kosten 1. Da muss ich eben auch das Potenzial von C dazugeben. Das ist also minus 1, gibt 0. Und das von A abziehen bleibt 0. Ja, deswegen haben sich nur diese beiden Gewichte verändert. Okay? Und jetzt für dieses Ding können wir jetzt dann den Dijkstra entsprechend ausrechnen. Hier sehen Sie das ist jetzt eine für den n-Quadrat viele Werte, die hier in dieser Tabelle eingetragen sind. Und also zum Beispiel, ist jetzt müßig, weil wir können jetzt jeden einzelnen Eintrag anschauen, ist aber mühselig. Was wir aber jetzt machen als nächster Schritt, wenn wir diese Tabelle ausgefüllt haben, mit Hilfe unseren wiederholten Anwendung des Dijkstra-Algorithmus, dann müssen wir die rücktransformieren. Und das heißt, insbesondere müssen wir diejenigen transformieren, wo das C involviert ist. Wenn das C der Startknoten ist, dann müssen wir dann minus 1 abziehen, das heißt 1 dazugeben. Das würde also diese Zeile hier verändern. Und wo C der Zielknoten ist, da müssen wir das hinzugeben. Das wäre diese Zeile hier, die ändern sich und dann kommt alle anderen Einträge bleiben die gleichen. Ja, also schauen wir uns zum Beispiel diesen hier an, dieser Wert war vorher 3 und dann müssen wir halt minus 1 abziehen, deswegen kommt da 4 raus und wenn wir uns diesen Eintrag ansehen, wenn der vorher 3 war, dann muss anschließend jetzt minus 1 dazugegeben werden, deswegen kommt dann 2 raus. Okay? Und dann haben wir die tatsächlichen die Abstände zwischen je 2 Paaren von Knoten gefunden. Und nochmal, was ist jetzt die Laufzeit von dem Ganzen? Erstmal haben wir ein Preprocessing zu machen, weil wir müssen einmal den Bellman Ford laufen lassen. Und das ist ein Bellman Ford für einen Graphen mit n plus 1 Knoten. Und wie viele Kanten hat der? Naja, einmal diese m ursprünglichen Kanten und dann kommen noch n Kanten hinzu von dem neuen Startknoten aus. Und dieser Beitrag der Vorberechnung ist also n plus m mal n plus 1. Das ist im Wesentlichen m mal n. Wenn wir annehmen, dass m größer gleich n ist. Okay, und dann gibt es noch der zweite Beitrag, sind dann die n Dijkstras. Das ist dieser Beitrag hier. Und dieser ist jetzt wieder, die Dijkstras laufen wieder auf dem ursprünglichen Knoten. Der Hilfsknoten, den haben wir wieder vorher weggeworfen. Und die Kosten von Dijkstra sind n log n plus m. Das sind entsprechend diese Kosten. Und wenn wir das ausmultiplizieren, dann gibt es zwei Summanden. Der eine ist ebenfalls n mal n und n mal m. Und der andere ist n Quadrat log n. Das heißt, es kommt hier dieser zusätzliche Beitrag hinzu. Und das ist die versprochene Komplexität, die wir uns angepeilt hatten. Und es gab denn, jetzt verstehen Sie auch, einer von Ihnen, Sie fragten das letzte Mal, warum machen wir dann noch überhaupt noch Bellman Ford? Wir führen das halt einfach immer auf den Dijkstra zurück, auch für den Single-Source-Fall. Und wir sehen hier, das bringt natürlich nichts, weil wir müssen einmal Bellman Ford als Preprocessing laufen lassen, damit wir die Potenziale haben, die es uns ermöglichen, nachher Dijkstra laufen zu lassen. Okay? Jetzt könnte noch eine andere Frage kommen. Das ist ja alles gut und schön, aber es gibt ja Kreise, es gibt ja negative Kreise, was machen wir mit denen? Und da, die kann man einfach sozusagen separat behandeln, weil wenn wir einmal den Bellman Ford laufen lassen, dann finden wir die negativen Kreise, beziehungsweise alle diejenigen Knoten, die Abstand unendlich vom Startknoten haben. Und aus denen, hatte ich Ihnen das letzte Mal gezeigt, kann man rückrechnen auf die bösen Kreise, die dazu führten, dass die Kosten eines Knoten minus unendlich wurden. Und diese Kreise nimmt man dann und schaut sich die starke Zusammenhangskomponenten an, in denen die sitzen, und kriegt dadurch sozusagen den Kern des Graphen, der für die negativen Kosten verantwortlich ist. Und wenn wir dann wissen wollen, ist der Abstand zwischen U und V minus unendlich, dann müssen wir nur zeigen, kann ich von dort in eine starke Zusammenhangskomponente mit minus unendlich kommen und von dieser starken Zusammenhangskomponente zu dem Zielknoten V. Ja, und das ist dann im Prinzip nur noch sowas wie Erreichbarkeit in Graphen und Berechnung von starken Zusammenhangskomponenten. Und das haben wir uns bereits angeschaut, wie man das macht. Ja, das heißt, mit unserem Repertoire an Graphalgorithmen können wir diesen Algorithmus von dem Herrn Johnson erweitern, so dass er auch auf Graphen anwendbar ist, mit Kostenfunktionen, mit Kantenkostenfunktionen, die zu negativen Kreisen führen. Gibt es hierzu noch Fragen? Das ist tatsächlich aber noch nicht das Ende der Geschichte. Also hier n mal m, es gibt außer diesem Algorithmus, dem von dem Herrn Johnson, der auf irgendeine Weise natürlich, das ist allerdings der allereffizienteste, gibt es noch einen anderen Algorithmus, der, das ist der Floyd-Warshall-Algorithmus, der dem gegenüber den Vorteil hat, dass er ein bisschen anders strukturiert ist und sehr einfach ist. Und deswegen ist das ein sehr populärer Algorithmus, der auch noch andere Anwendungen hat als ausgerechnet und nicht nur für kürzeste Wege, sondern für andere ähnlich gelagerte Probleme ebenfalls einsetzbar ist. Okay, was ist da die Idee? Ich betrachte einmal einen längeren Pfad, der von U nach V geht. Und wenn ich jetzt den kürzesten Pfad von U nach V bestimme und der länger ist, dann geht der vielleicht über so einen Zwischenknoten W. Und dann ist die Beobachtung, dass indem ich den kürzesten Weg von U nach V ermittle, habe ich eigentlich oder muss ich eigentlich vorher noch Teilprobleme lösen. Nämlich, ich muss eben auch noch diesen kürzesten Weg von U nach W finden und von W nach V. Ja? Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich etwas über kürzeste Wege, über so einen kürzesten Weg gefunden habe zwischen U und V, kann ich das den einsetzen in allen möglichen Zusammenhängen für kürzeste Wege von beliebigen Knoten, wenn die eben zufällig über U und V laufen. Ja, okay. Und wenn wir zum Beispiel wenn wir wissen, dass wenn wir die kürzesten Wege bereits kennen, die nur über Zwischenknoten laufen, die einen Index haben, der kleiner ist als ein K. Ja, nehmen wir also an, dass die Knoten irgendwie wieder durchnummeriert sind. Und wir kennen bereits die kürzesten Wege, alle kürzesten Wege zwischen zwei Paaren, die nicht über, also die höchstens Zwischenknoten bis K-1 enthalten. Und ich frage mich dann, wie sehen die kürzesten Wege aus, die zwischen je zwei Knoten, die zusätzlich noch den Zwischenknoten mit Index K verwenden dürfen, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder das zusätzliche Zulassen von dem Knoten mit Index K als Zwischenknoten verkürzt den Weg nicht, dann habe ich schon den kürzesten Weg bis zu dem Index K. Oder der kürzeste Weg, einschließlich der auch den Index K benutzen darf, sieht eben so aus: Ich nehme einen kürzesten Weg zwischen dem Ursprungsknoten bis zum Knoten K und hänge dahinter den kürzesten Weg, der von K zu dem Zielknoten führt. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu testen, um zu überprüfen, ob ich den bisherigen kürzesten Weg noch zwischen U und V noch weiter verkürzen kann, wenn ich den zusätzlich einen Zwischenknoten mit Index K benutzen kann. Und diese Idee beutet der Algorithmus von Floyd und Warshall aus. Also der Input ist wieder ein gerichteter Graph mit einem mit Kantenkosten, und das Ziel ist, für alle Paare U und V die Distanzen zu berechnen. Und was mache ich dann? Also diese Distanzen sind gewissermaßen ein zweidimensionales Array. Zuerst einmal initialisiere ich die mit einem sicheren Anfangswert, also mit unendlich. Zusätzlich mag ich mir vielleicht auch noch für jede Kante so etwas wie einen Predecessor, den wir gleich noch erklären werden, mir berechnen wollen, und den setze ich am Anfang auch auf irgendeinen Initialwert 0 oder so etwas oder eben dieses Bottom-Symbol. Und dann der nächste Schritt, den ich durchführe, ist eine, ich weiß, dass naja, der Abstand von V zu jedem, zu sich selbst, der ist null. Oder kleiner. Der ist kleiner, zum Beispiel, wenn ich ein Negativ, wenn V auf einem negativen Kreis liegt. Oder von V aus ein negativer Kreis erreichbar ist. Und von dem negativen Kreis dann wieder V erreichbar ist. So, aber ich initialisiere das einfach mal mit 0. Und dann die dritte Initialisierung, die ich mache, ist diese hier. Wenn ich eine Kante habe zwischen U und V, dann ist der Abstand zwischen U und V nicht unendlich, sondern höchstens so groß wie das Kantengewicht. Möglicherweise kleiner. Ja, also vorher habe ich unendlich hingeschrieben, das tue ich an dieser Stelle wieder verbessern. Ich hätte auch vorher in dieser ersten Schleife hier oben, hätte ich das natürlich, diesen Fall hier natürlich mit berücksichtigen können, dass ich das ein UV, was in dem E enthalten ist, nicht zweimal initialisiere, aber den Luxus, damit der Code einfacher aussieht, gestatte ich mir diesen Luxus. Ja, okay, also nach dieser Initialisierungsphase haben wir also im Wesentlichen diese Dinger, haben wir die Einträge DVV initialisiert und für die Kanten die Kantengewichte in der zweidimensionalen Matrix notiert. Alle anderen Einträge sind unendlich. Okay, dann was mache ich dann? Ich mache hier eine Iteration über, das mache ich jetzt vielleicht mal, mache ich mal die Farben alle wieder weg, damit hier wir den Übersicht bewahren. Dann kommt die eigentliche Hauptarbeit. Ich gehe hier alle der Reihe nach alle Knoten durch. Das heißt, die Knoten, die ich schon betrachtet habe, das sind diejenigen, die als Zwischenknoten schon vorkommen. Und in einem weiteren Durchlauf wird ein weiterer Knoten V ausgewählt, der jetzt als Zwischenknoten zusätzlich erlaubt ist. Ja, und wenn also jetzt ich so einen Knoten V zusätzlich als Zwischenknoten erlaube, dann schaue ich, ob ich damit für jedes Paar von U und W, ob ich da den Abstand verbessern kann. Hier, das müsste allerdings... Das ist ein geordnetes Paar U, W. Ob ich da den Abstand verbessern kann? Und was heißt das, ob ich den Abstand verbessern kann? Ich gucke also nach, ob die gegenwärtige Distanz von U zwischen U und W größer ist als die Distanz, die bisher vermerkt ist, von U nach V plus der Distanz von V nach W. Ja, das wäre sozusagen... Wenn ich jetzt zusätzlich das V als Zwischenknoten zulasse, kann ich dadurch den Abstand verringern. Wenn das der Fall ist, dann verbessere ich den alten Wert du, w auf diese Summe. Und außerdem vermerke ich mir in diesem Predecessor, dass jetzt dieser V der Zwischenknoten war, über den die kürzesten Kosten erreicht werden konnten. Okay? Und das ist schon alles. Und dann am Ende habe ich, da ich alle Zwischenknoten dann, nachdem ich alle Zwischenknoten durchgegangen bin, habe ich hoffentlich am Ende alle kürzesten Wege ermittelt. Dazu muss man sagen, das hilft natürlich nur dann, wenn die kürzesten Wege insgesamt nur eine bestimmte endliche Länge haben. Also insbesondere macht man Fehler an der Stelle, wenn man negative Kreise hat. Aber wenn immer man keine negativen Kreise hat, berechnet dieser Algorithmus das Richtige. Ja, und die Komplexität von diesem Algorithmus können wir uns hier gerade nochmal anschauen. Zuerst einmal haben wir die Initialisierung, die kostet O von N plus O von, O, können wir mal schauen, was für Kosten wir haben. Das hier ist O von N Quadrat. Das ist O von N, das ist O von M. Und M ist kleiner gleich N Quadrat, also ist die gesamte Initialisierung O von N Quadrat. Und dann hier in dieser, das sind zwei geschachtelte Schleifen. Die äußere Schleife hat N Durchläufe, die innere Schleife hat N Quadrat Durchläufe, weil ich alle Paare von U und W betrachte. Und damit ist insgesamt N mal N Quadrat gibt N hoch 3. Okay? Damit habe ich einen Algorithmus der Komplexität n hoch 3 und die funktioniert auch, positiv oder negative Kantengewicht ist völlig egal, aber der Nachteil ist, dass negative Kreise werden nicht erkannt, nicht behandelt und die führen zu falschen Ergebnissen, wenn es so etwas gibt. Indirekt sind die allerdings am Schluss erkenntlich, indem nämlich dann in den Diagonaleinträgen negative Einträge stehen. Das heißt, einige Knoten, die vorher den Abstand 0 hatten, da gibt es dann plötzlich einen Wert, der ist negativ. Und wenn der Abstand von V nach V negativ ist, dann ist das ein Anzeichen, dass es einen negativen Kreis gibt, auf dem V liegt. Und dann an dieser Stelle, dann müssen wir nachbearbeiten und oder sagen, dass der Algorithmus nicht das Richtige berechnet hat. Ja, nachbearbeiten heißt wieder starke Zusammenhangskomponenten ermitteln, in denen negative Kreise liegen und dann die anschauen, welche Paare U und V, für welche Paare U und V der kürzeste Abstand von so einer starken Zusammenhangskomponente möglicherweise beeinflussbar ist. Okay, das war der Floyd-Warshall-Algorithmus. Gibt es dazu Fragen? Dann hätten wir das Thema von den kürzesten Wegen abgeschlossen und würden dann als nächstes eine weitere spannende Frage betrachten, nämlich die Frage von minimalen Spannbäumen, die, aber ich denke, in ungefähr 30 Sekunden kommen wir da nicht sehr weit. Deswegen nehmen wir das gewissermaßen als Cliffhanger. Das heißt, dass wir uns nächste Mal uns mit diesen minimalen Spannbäumen beschäftigen werden. Und für heute bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.